I would like to ask the participants to
Ich möchte die Teilnehmer bitten, hier sich ganz kurz nach vorne zu setzen. Und natürlich ist die Zeit schon weit fortgeschritten. Insofern denke ich, könnten wir vielleicht einfach einige Fragen vom Publikum aufnehmen. Und dann das Gespräch in der Lobby fortsetzen.
Wir können ja streiten.
Ja?
Ich finde das auch ganz toll.
Na, ehrlich?
Ja.
Wohin?
Nur in die Mitte.
Bitte.
Ich meine, sie in die Mitte. Du in die Mitte. Egal.
Aber fehlt jemand?
Someone is, he's right there, he's coming.
Yeah.
But maybe we can start. Anyone who would like to ask.
Wir können anfangen, falls jemand noch eine Frage hat. Es gibt eine Frage. Dort ist eine Frage. Leon Fink. Einmal, ich bin ein Fellow bei Rework. Vielen Dank für Ihren Vortrag, für Ihre Kommentare. Als Arbeitshistoriker war für mich die Präsentation von Peter Schwarz aus der historischen Perspektive interessant. Und alles, was wir in seiner Präsentation gesehen haben, neben den Filmen der Einstellung zur Arbeit, denke ich, haben wir hier sehr viele Einstellungen von Intellektuellen zu den Arbeitern auch wahrnehmen können. Also, wo auch immer sich der Mensch befindet, innerhalb der Akademie oder außerhalb, Filmemacher, Fotografen, sie haben das Objekt des Arbeiters und bilden einen Kommentar dazu ab. Und dann habe ich mir überlegt, etwas zu der Wertsetzung oder der Entwertung von Arbeit. Also was ist denn die Auswirkung, die Intention der Dokumentarfilmer hier? Was ist ihre Begründung, was ist Ihre Auswirkung auf diese Frage? Also die prekären Arbeitsverhältnisse, von denen wir gesprochen haben, wollen wir das zeigen? Wollen wir zeigen, dass dies ein Problem heutzutage ist? Oder gibt es hier eine Zusammenarbeit praktisch mit eine Vorschubleistung sozusagen dieser prekären Arbeit. Und wenn ich mir diesen Film Dry Cleaner ansehe oder den Film Knocking, was ist das Objekt der Kamera? Was ist das, was der Filmemacher im Sinn hatte? Und natürlich sagt der Filmemacher, gibt ja keinen Kommentar. Er geht sozusagen in diesen Film hinein was geschieht, wenn ich sozusagen in mein Büro gehe. So ist das eigentlich für mich auch, das Gefühl. Also ich gehe in das Büro und ich gehe dann danach wieder raus. Keiner weiß, was ich in der Zwischenzeit getan habe. So sieht es auch mit der Kamera an. Wäre es dasselbe, wenn jemand das filmen würde, wie diese Filme, die wir hier gesehen haben, vom Dry Cleaner und der Dame vor dem der Toilette. Welche Materialien haben wir genutzt, um zu erklären, was denn eigentlich hier in diesem Kontext bedeutet? Man hat ja hier diese Person gar nicht gefragt. Man hat nichts von ihrem subjektiven Erzählen wiedergegeben. Und das sind die Fragen, die ich zu diesem Projekt habe. Welche Beziehung der Präsentation zur Inwertsetzung oder zur Entwertung der Arbeit? Was ist diese Beziehung dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Vielen Dank. Ich musste ja einige Beispiele aufgreifen, um meine Geschichte zu erzählen. Und natürlich, wenn ich jetzt August Sander angesprochen hätte, dann wäre auch die ganze Story anders ausgefallen. Aber ich glaube, die Frage, die Sie hier aufwerfen, ist eine gute. Sind es die Guten oder die Schlechten, die wir hier darstellen oder die wir selber sind? Wie soll ich das formulieren? Moralisieren wir, wenn wir einen Film drehen? Und ich glaube, man kann das immer von beiden Seiten betrachten, wie in einem Workshop eben auch. Man sieht ein Video, zwei Leute aus demselben Publikum sehen das. Einer sagt, es ist toll, der andere sagt, es ist schlecht. Ja, gab keine Erklärung, es gab keine Kontrolle in dem Sinne. Aber das hat auch Vorteile. Denn so funktionieren ja Filme. Der Vorteil ist, dass sie darüber nachdenken, ob das so richtig ist. Und sie stellen die Frage auf, ob es eben wichtig ist, dass hier eingegriffen werden muss. Interessante Frage. Wir sprechen von Bildern. Bildern in Form einer Ware. Und dieses Projekt oder so, meine ich, spricht sich gegen diese Kommodifizierung aus. Also, es ist eine Komposition, aber in der Komposition steckt auch die Gegenkomposition. Also warum ist es kein Fetisch? Was macht denn überhaupt ein Fetisch aus? Was macht den Antifetisch aus? Warum wird die Arbeit nicht fetischisiert? Also klassischerweise ist ein Fetisch immer eine Mischung aus zwei Dingen, also ein Ding und eine Idee. Das wird zusammengefasst. Und es geht hier nicht um die Subjektivität. Die Subjektivität ist auch ein Fetisch oder eine Art des Fetischs. Wir kennen die klassische Bezeichnung von Arbeitern. Wir haben sie auch Hände genannt. Also das ist sozusagen eine Reduktion des Menschen auf einen Körperteil, seine Hände nämlich. Aber aus den Händen kann man dann auch etwas anderes wieder gestalten. Es ist möglich, dieses Rad wieder zurückzudrehen. Also das, was immer am Rande der Fetischisierung stand, der Kommodifizierung, hat auch, wie gesagt, das Gegenteil in sich getragen. Und hier befinden wir uns auf der Grenzlinie vielleicht dessen, was interpretiert werden kann, was zitiert werden kann. Es wurde keine Bedeutung durch Worte hier ausgedrückt, aber es ist jetzt auch nicht etwas, was abhängig ist, unabhängig existieren kann von Ihnen, aber ich glaube, von einem Fetisch können wir hier nicht sprechen, zumindest habe ich das so wahrgenommen.
I think I keep thinking and it's not nothing thought to the end, it's just but also what thank you very much all for your great.
Ich möchte mich noch einmal noch ganz herzlich bedanken für diese wundervolle Arbeit und für die Bilder. Die Bilder der Arbeiter. Das wäre sonst nicht möglich gewesen und Ihren Vortrag fand ich wirklich ganz wunderbar. Kurz gesagt, das ist ein neues Bild des Streiks. Das ist praktisch die Anti-Kommerzialisierung, die Kommoditisierung. Also es ist irgendwie ein Bild wie so ein Streik. Das ist irgendwie so eine Revisualisierung der Arbeitnehmerschaft. Das fand ich sehr beeindruckend. Und auch wenn ich die Ausstellung dort unten sehe, ist das irgendwie wie ein Brainpool. Es führt zu freien Assoziationen. Am Anfang gibt es halt dieses Kapitel über die Kommerzialisierung, die Inwertsetzung, dass beides in eins gebracht wird. Und dann wird das wieder dekonstruiert, wird auseinandergenommen. Und am Ende vom Kapital hat man die Vereinigungsfreiheit. Und das ist das, was mir so in den Sinn kam, als ich mir unten die Ausstellung angeschaut habe. Das war jetzt weniger eine Frage, das war vielmehr nur ein Beitrag. Ich möchte nochmal die Frage triangulieren, die gestellt wurde. Man hat ja gesagt, dass man Arbeit nicht in einer einzigen Einstellung darstellen kann. Aber das ist der Fetisch. Aber andererseits hat man dann 400 unzulängliche Einstellungen. Und deswegen wurde kurz das Problem ja angesprochen. Und da frage ich mich, wie würden Sie das Problem behandeln? Also diese die Gegenüberstellung der Zusammensetzung und der Einzeleinstellung, also das Kollektive gegenüber der Einzeleinstellung, eine Einstellung zur Arbeit, Labor in a single shot. Jetzt, vielleicht gibt es keine richtige, keine korrekte, keine inkorrekte Arbeit, aber 400 Einzeleinstellungen ist vielleicht was anderes als eine einzelne falsche Einstellung. Ja, das war eigentlich, worauf es mir ankam in meinem Vortrag. Auf gewisser Ebene sprechen wir ja hier über Kohärenz, über etwas, was irgendwo auch zusammenhängt auf einer Ebene. Deswegen sind die Einzeleinstellungen oder nichts anderes als Perspektiven. Und per se fassen sie nicht zusammen, aber wenn man sie zusammennimmt, dann geben sie eine andere Vorstellung davon. Es geht jetzt nicht um die Abbildung, die Repräsentation, sondern es geht darum, dass man Arbeit in unterschiedlichen Status hat, in unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Professionen. Da kann man natürlich fragen, wird das jetzt gleichberechtigt dargestellt? Und ich denke, nein, das ist eher nach dem Zufallsprinzip dargestellt worden. Und das ist vielleicht auch der Aspekt, also die Freiheit, die sich die Kunst nehmen kann, auch den Zufall hier als Auswahlprinzip walten zu lassen. Für mich ist das praktisch so eine Inszenierung für ein Spiel. Jeder hat eine Einstellung. Es ist eine Spielregel. Es geht nicht um die Repräsentation. Aber natürlich weiß ich, was Sie meinen. Man kann das sicherlich noch mal durchdenken. Wenn man über Arbeit nachdenkt. Es ging mir aber jetzt nicht um eine statistische Repräsentation. Ich mochte sehr dieses Zitat, das Sie erwähnt haben von Alf Lüdtke. Eigentlich ist das ja von Kluth. Dieses Märchen mit der Hand, und das war ja in dem Clip, den Sie gezeigt haben. Das war ganz interessant. Gewisserweise lässt sich sagen, das ist der Moment des Widerstandes, der dort entsteht. Da wird die Einzeleinstellung öffentlich und wird daher nicht mehr singulär. Das heißt, dieser Kontext schafft seine eigene Öffentlichkeit. Ich war ein bisschen verwirrt. Sie haben gesagt, hier gibt es diese Surrealität. Wie meinen Sie das? Oder Serialität, Serialität. Was meinten Sie damit? Oder sagen Sie, naja, CDs zum Beispiel, das ist etwas, was seriell ist. Also was genau meinten Sie mit Ihrer Serialität? Ich mag Ihre Lesart. Aber seit 50 Jahren haben wir in der Kunst Serialität als ästhetisches Ordnungsprinzip. Für mich ist das ganz spannend, sich mal anzuschauen, wie dieses Konzept der Serialität, das aus der Industrialisierung hervorgegangen ist, da kann man ja in Serie fertigen. Und hier einmal zu fragen, was bringt das mit sich? Hier haben wir es mit einem Technikfeld zu tun, mit einer technikbasierten Produktionsweise, und das wird dann überführt in die Kunst. Was passiert mit der Serialität in der Kunst? Für mich ist es eher eine Ästhetik der Serialität, die hier zum Tragen kommt. Etwas dürfen wir nicht vergessen, vor mehr als 100 Jahren hatten wir 2000 Filme, die von den Lumière-Brüdern gedreht wurden. Und das waren Vorwegnahmen von Arbeiten an sich. Und eine Einstellung zur Arbeit ist ja die Refraktivität. Und das führt dazu, dass wir das alles noch einmal überdenken müssen zwischen dem Lumière-Projekt und dem, was heute passiert. Für mich ist diese Gegenüberstellung unheimlich wichtig. Thomas, da drüben.
Also in Bezug auf die Inwertsetzung denke ich, dass die Tatsache, dass wir eine dreitägige Konferenz haben und eine Ausstellung, dass dies alleine schon eine großartige Form der Inwertsetzung ist. Also natürlich partizipieren wir da auch in einer Art Akt der Fetischisierung. Auf der anderen Seite, online wird das ja auch gespiegelt, und das ist vielleicht dann wieder eine Entwertung. 200 Videos, vielleicht nicht Teil des Projekts, zeigen ebenfalls das, was Menschen tun. Also Tausende finden sie online. Das heißt, das Risiko dieses Projekts liegt darin, dass es untergehen kann in diesen Millionen von anderen Videos, die ähnliche Thematiken aufgreifen. Mich hat interessiert, gerade weil hier der museale Raum und das offene Web und so weiter alles miteinander einhergeht, da hat Volker Pantenburg ja auch vorher gesagt, dass seine Plattform eigentlich so etwas ist wie eine Art neuer Filmschule, dass das hier endet. Und das ist für mich natürlich sehr interessant. Und tatsächlich ist es eine Form hier dies in die Öffentlichkeit zu tragen, und zwar auf spezifische Art und Weise, und zwar, weil es sich in Verbindung setzt mit einigen dieser Arbeiterverhältnisse-Frage. Wir haben ja vor den Streik gesehen, und die Arbeiterklasse hat sich in den letzten 100 Jahren manifestiert, dadurch, dass sie auf die Straße gegangen ist und sich dadurch in Szene gesetzt hat und sichtbar gewesen ist. Und Tiananmen Square, da gibt es eben den Square, den Platz, nicht sozusagen die Straße. Und wenn wir uns auf die griechischen und römischen Zeiten besinnen, auf die Agora, dann steht dies im Zusammenhang. Also vielleicht haben wir so etwas wie ein Agora, das ist vielleicht dieser öffentliche Raum, den wir haben sollten, wo es diesen hybriden Raum gibt zwischen dem Museum und der Realität. Und das ist vielleicht eine Gemeinschaft, eine Mehrheit von Singularitäten. Und Jean-Luc Nancy hat gesagt, das ist nicht über, wir reden nicht von Dasein, sondern Mitsein. Und das bedeutet, dass dieses Projekt eine gewisse Präsenz zeigt und entwickelt, die die Gefahr vermittelt, dass wir hier vielleicht zu einer Fetischisierung gelangen. Ja, dann möchte ich zunächst einmal den Rednern herzlich danken für ihre Präsentationen und noch einmal ganz herzlichen Dank an die Veranstalter. Und natürlich auch vielen Dank an das Publikum, weil sie so aufmerksam zugehört haben und hier ausgeharrt haben mit uns zu dieser späten Stunde. Vielen Dank.